Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich unterhalte mich beim heutigen Podcast mit der Politikerin und Unternehmerin Jacqueline Badran. Jacqueline Badran und ich sind per Du und kennen uns schon ein bisschen länger. Und ich glaube, wir mögen uns nicht so schlecht, oder?
Kommt ein bisschen darauf an. Also wenn du mich einlässt für Jacobo Müller, in diesem Moment mag ich dich überhaupt nicht.
Oh ja, das stimmt. Oh, genau. Du bist zweimal bei Jacobo Müller als Gast gewesen. Und nach dem ersten Mal haben mich alle gefragt, was habt ihr mit dieser Jacqueline Badran gemacht? Sie war so sanft und nett gewesen und hat gelächelt. Und ich habe dann nachher behauptet, ja, wir haben sie sediert. Oder? Aber haben wir natürlich nicht. Und dann habe ich ja ein zweites Mal, es hat sich dann einfach herausgestellt, du bist so nervös gewesen. Du, wo ja schon du alle Kämpfe geführt hast, auf allen möglichen Ebenen, wieso bist du so nervös gewesen?
Ich, ehrlich gesagt, ich weiss es nicht wirklich. Ich bin ja von nichts nervös. Die Arena ist mir gleich, der Club. Sogar die Rundschau-Theke mit diesen pseudokritischen Blabla-Fragen geht mir irgendwie haben wie nichts. Aber bei euch, eine Woche vorher, schlaflose Nacht. Und immer am Nacht einschlafen. Wieso habe ich dazu gesagt? Nein, wieso mache ich das? Wieso tue ich mir das an? Nein, ich sage, ich sei krank. Ah nein, lüge, das geht nicht. Nein, das geht gar nicht. Beim Aufwachen, das erste, wo ich daran denke, nein, wieso habe ich dazu gesagt?
Aber es also, ist ja gut ist... rausgekommen dann. Es ist wirklich gut.
Es hängt nicht ab von dem.
Man hat dich gesehen von einer Seite, die alle erstaunt hat, dass du diese Seite hast.
Nein.
Und weißt du, was ist das Tolle? Ich habe dich ja dann 2-3 Jahre später, glaube ich, nochmal angefragt und habe dich ein bisschen überzeugen auch. Und dann hast du zugesagt, weil du nicht mehr ganz so viel Angst gehabt wahrscheinlich. Aber dann komme ich von dir ein Telefon über, ich weiss es noch. Ziemlich spät in der Nacht sagst du zu mir, irgendwann war es dann Donnerstag, glaube ich, und die Sendung war schon mal am Sonntag. Und dann läutest du mir an und sagst zu mir, danke, dass ich jetzt nicht kann schlafen kann bis am Sonntag. Zack und abgehängt.
So ein Quatsch.
Doch.
Nein, das ist Rekonstruktion von der Vergangenheit. So etwas würde ich nie im Leben machen. Nie. Aber es ist etwas so.
Du hast ja vieles schon gesagt, du wirst es nie im Leben machen. Aber du hast mir vorher vor dem Gespräch etwas gesagt, was du jetzt doch machst, wo du gesagt hast, du traust mir zu was, gehöre ich nicht an die Öffentlichkeit. Du bist gestern Velo fahren. Und dann habe ich gefragt, du hast Mountainbiken? Und dann hast du gesagt, du getraust es fast nicht zu sagen, du fährst E-Bike.
Ja, es ist wirklich der ultimative Abstieg. Und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, es ist noch schlimmer. Das E-Bike hat noch ein Körbli. Ein Körbli!
Oh je, wo vorne?
Jetzt bin ich definitiv in die ultimative Tussi-Liga abgestiegen. Und hat man mir vor 5 Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal ein E-Bike fahren mit Körbli, dann hätte ich gesagt, du hast die Lizenz, mich zu verschissen. Aber jetzt ist es soweit.
Also,
Es
wissen jetzt sehr viele Leute, dass man dich nicht verschiessen kann. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Ja, das wäre dann so weit, wenn ich dann auf die Überdorf würde zügeln, zum Beispiel.
Das ist dann noch schlimmer.
Aber nein, es ist wirklich so, das hat mir eigentlich mein Lieblingsmensch, der Viktor.
Wo, das bin nicht ich.
Ja, das ist genau der andere Viktor. Und der ist halt ein fanatischer Velofahrer und schnell. Und der hat dann irgendwann gesagt, schau, wir können nie zusammen Velofahren, weil du kommst mir einfach nicht nachher. Dann hat er mir ein E-Bike geschenkt. Und weißt du, es ist etwas Gutes.
Er war Velokurier.
Ja, genau.
Und das ist nicht, die sind richtig super fit.
Ja, aber er geht auch über 3 Pässe einen Tag und so die Kategorie. Aber es hat einen Segen, weil auf dem E-Bike kann man wirklich, also erstens mal komme ich jetzt im Victor nachher so, mehr oder weniger. Und zweitens, man kann aufrecht sitzen.
Ja, aber das und sieht ich so bescheuert aus.
Ja, natürlich.
Das ist von Weitem, wenn die Rentnerperle, sorry, sind alle in meinem Alter, ich weiss es, die Rentnerperle, die so aufrecht zu fahren kommen und so das neueste Outfit anhaben, das Extremsportler-Outfit, haben sie dann an. Dabei müssen sie ja gar nicht richtig trampen.
Genau,
oder?
Helm und dann so die schnelle Brille.
Und das sieht einfach scheisse aus. Ja. Velofahren, wo du so aufrecht hockst wie auf einem Thron.
Ja, es sieht nicht nur scheiße aus, es ist entwürdigend, würde ich sogar regelrecht sagen. Nur, es ist einfach so, wenn du vorher, als ich vorher Velo gefahren bin, wenn ich 30, 40 Kilometer gefahren bin, bin ich gelaufen wie 50 Jahre in Texas. Weißt du, so mit Obein und so, weil es mir einfach ein Veto hat an dieser Stelle.
Ja, gut,
und jetzt aber... kann ich eben wirklich 100 Kilometer fahren, wegen dem Aufrecht sitzen, weil das entlastet die Stelle. Und jetzt geht es mir gut mit meinem Tussi-Bike, mit Körbli.
Du hast ja die Obein gebraucht, du warst ja noch Reitlehrerin, einmal, oder?
Das ist schon lange her.
Ja, gut, das tut einen prägen für ein Leben lang. Also, jedenfalls, du bist ja gestern, glaube ich, noch ein bisschen umgekehrt.
Das gehört jetzt aber definitiv nicht an
die Öffentlichkeit. Ich sage, wir sind ja aus dem gleichen Grund umgekehrt. Einfach nicht miteinander, aber einfach im Stehen.
Im Stehen, das ist wie auf der Ski. Ich bin nie umgekehrt, aber im Stehen.
Das ist nur ein E-Bike fahren, ist dann noch im Stehen noch umgekehrt mit dem E-Bike.
Ja.
Ich mache es allerdings mit meinem Mountainbike, weil ich trotz meinem höheren Alter doch noch normales Mountainbike fahre. Und ich habe Klickpedale.
Siehst du jetzt, das ist der Unterschied zwischen deinem Ego und meinem Ego.
Ja, genau. Oder? Die paar Mal, wo ich umgekehrt bin, war, weil ich nicht mehr aus diesen geschissenen Klickpedalen rausgekommen bin. Und zwar im Stehen auch. Du weißt dann genau, in einer Zehntelsekunde, du gehst jetzt um wie der letzte Idiot.
Genau, wie ein Herdöpfelsack. Genau. Es ist nicht schön.
Ja. Gut, jetzt haben
aber du bist schon ein bisschen selber schuld. Ich meine, man muss ja in deinem Alter nicht unbedingt mit Klickpedalen und Mountainbike umeinanderfahren.
So, komm, also ich bin jetzt knapp 39.
Ach, das ist so ein bisschen...
Und das ist jetzt also wirklich noch nicht so... Lach mich nicht so frech an.
Das sind die, die Skifahren. Das mit Rückenpanzer und Ellbogenpanzer. Genau. Und so die Ellbogen rausstellen und die Uhren runterfielen.
Das Alter gibt einem die Möglichkeit, sich um noch viel, viel mehr Arten zu blamieren als Junge, finde ich. Ist auch eine Chance. Gut, komm, also reden wir noch. Wir leben ja in einer ganz komischen Zeit im Moment. Wir leben in dieser Seuchenzeit und das überlappt ja alles, die ganze Welt und alle Probleme und alles. Aber dann gibt es doch auch Leute, die zwischendurch einmal sagen, weisst du, was ich das Positive finde? Und es gibt doch ein paar Mal... kommt man doch auf so Punkte, wo man denkt, das wäre jetzt, das ist jetzt gut, weil das jetzt gerade wegen dieser Corona-Zeit ist und so. Also zum Beispiel, weißt du einen Punkt, wo du findest, das ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht, dass das passiert ist? Und zwar so einen Punkt als Politikerin oder weißt du einen Punkt als Unternehmerin, wo du ja bist?
Also was ganz ein grosser Segen ist, ist, dass es viel weniger Sitzungen gibt. Ich hasse Sitzungen. Ich bin so anti-Sitzungskultur und zum Glück kann ich mein Unternehmen auch so führen, weil den kann ich ja gestalten, aber all diese Gremien und da die Sitzungen und dass das oben runtergefahren ist, das ist ineffizient und blöd und geschwätzig und irgendwie.
Die
und
hast das ist viel streichen, ersatzlos.
Ja, vieles ist ersatzlos gestrichen worden.
Vieles haben müssen über Zoom oder was für eine Plattform dann immer.
Was auch immer für eine Plattform. Ja. Und das ist also teilweise unglaublich. Also man ist viel fokussierter, man ist konzentrierter. Also nicht, dass jetzt das für alles funktionieren würde. Also ich bin sehr eine Befürworterin gerade von den informellen Kontakt, sowohl als Unternehmerin als auch als Politikerin, wie auch als Mensch. Das braucht man, weil dort passiert meistens das Wichtige, nicht in den informalen Kontext. Aber trotzdem, dass die Sitzungskultur ein bisschen runtergefahren worden ist, also ein Segen.
Okay, das ist sowohl als Unternehmerin, aber als Politiker. Ich meine, musst ja du Sitzungen haben, oder? Parlament ist nicht anders als
eine Sitzung. Ja, schon, aber so Vorstandssitzungen oder vom Mieterverband zum Beispiel, das ist jetzt, haben wir völlig virtuell gemacht, das ist ein Segen. Sonst hast du einmal müssen so auf Bern reisen für das. Und dann hast du irgendwie, mein einziger Lohn dort ist ja dann schlechte Brötchen an deinen Sitzungen. Und das ist dann so, also, nein.
Aber du bist ja als Parlamentarierin jetzt ja ein paar so Sitzungen gewesen, also Parlamentssessionen, die haben da ja gemacht, wo die natürlich nicht mehr im Bundeshaus, sondern, glaube ich, in der BA-Ausstellungshalle.
Ja.
Ist zum Parlament umgewandelt worden. Ja. Wie ist das gewesen? Gibt es da auch einen Grund, dass du würdest sagen, komm, ich mache es doch immer dort?
Nein, um Gottes Willen, nee. Das war der Horror. Das ist der einzige Anwendungsbereich für Eintrottinette. Das ist irgendwie 20 Kilometer gelaufen von da. Nein, aber ich hätte, wenn es ein Eintrottinette gehabt hätte, ich hätte es gebraucht. Aber es ist so, man hat also müssen in dem Sitzungsraum, weil das so kalt hat und so weit weg war voneinander, hast du einen Kopfhörer aufgetan, um die anderen zu verstehen, über das Mikrofon. Also wir haben ja eh alle Mikrofon. Und du siehst die Leute nicht, du bist so weit weg voneinander, du siehst sie nicht, du siehst die feinen Bewegungen von Gesichtsmimik und so. Das ist aber meistens tausendmal informativer als das, was die Leute sagen. Und all die Informationen fallen wie weg. Es ist unangenehm gewesen.
Wie ist da die Aussicht eigentlich? Die nächsten Parlamentssitzungen werden weiterhin so sein, oder?
Nein. Wir wechseln zu September. Das ist noch nicht klar, wie. Offenbar werden wir aufteilt. Also, dass ein Teil im Saal sitzt, das ist jetzt im Nationalrat. Ein Teil geht auf die Tribüne und man macht.
Ein Teil von der Parlamentarier?
Ja, wir müssen auf die Tribüne und ein Teil geht in die Wandelhalle. Also, dort werden Pültli sein, sodass man kann.
Welche Tönder jetzt dort tun?
Ja, ich kann da nichts mehr sagen. Ich werde.
Was, welche Würste denn jetzt in die Wandelhalle raussetzen?
Das bleibt mein Geheimnis. Aber ich hätte schon eine Liste.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du die Liste hättest. Aber jetzt, Politik, es ist ja also vor allem so ein bisschen die kritischen Geister, dann hat man ja gesagt, es ist eine Zeit, wo alle so wahnsinnig regierungstreu sind.
Ja.
Zum Teil auch Komiker und Komikerinnen, hat man gesagt, haben die jetzt alle gefunden, man muss sich jetzt an die Regeln halten und so.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch die paar Rebellen, die finden, jetzt gerade an dem muss man jetzt zeigen, was für ein unglaublicher Rebell man ist, indem man zum Beispiel die Maske nicht anlegt und so. Wie ist denn Disziplin unter den Parlamentariern?
Ich glaube, da sind wir genau gleich wie die Bevölkerung. Also jetzt in der letzten Session, wenn man mit jemandem hat reden wollte und muss zusammen in Kompi sitzen, schauen, um irgendetwas nachzuschauen oder so, oder gemeinsam etwas anschauen, dann hat man das gemacht und dann hat man dann die Distanz manchmal einfach so in einem natürlichen Prozess wirklich vergessen. Weil man sich ja auch sonst ja näher ist, weil man ja miteinander zu tun hat und sich kennt und so. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann plötzlich merkst du, okay, und dann bist du wieder ein bisschen mehr auseinander. Und ich glaube, sonst im Leben, also ich bin für meine Verhältnisse eher noch diszipliniert gewesen. Sagen wir es mal so.
Du bist ja eine grosse Kämpferin, wenn es zum Beispiel ums Thema Wohnen geht. Also ja. Wohneigentum, Genossenschaftswohnungen, all diese Fragen, da bist du eine grosse Einzelkämpferin auch und schon recht viel Erfolg hast mit dem. So. Hat dann, jetzt hat ja das Thema Wohnen eine grosse Rolle gespielt in dieser ganzen Corona-Zeit.
Mhm.
Bei den einen wahrscheinlich komfortabler, bei den anderen ein bisschen weniger. Also wenn so eine vierköpfige Familie hat müssen in einer Blockwohnung rein sein ohne Balkon, ist das etwas anderes als die, die ihre Gärten raus können zum Beispiel.
Mhm.
Wie hast du die ganze Corona-Zeit überlebt?
Also ich bin eher eine, die relativ viel zu Hause gern ist. Ich bin so ein bisschen, so, wenn ich denke, so zwischen 13 und 40 bin ich, glaube ich, kein Abend in meinem Leben ever zu Hause gewesen. Und irgendwann hat das so ab 45 angefangen zu wechseln. Habe ich angefangen, nicht mehr gerne so rauszugehen, mehr zu Hause sein.
Du hast wahrscheinlich auch gemerkt, man verpasst
eigentlich. Und ich habe den Luxus, und ich habe bis 46 in WGs gewohnt, und ich habe jetzt den Luxus, dass ich ein eigenes Büro habe, also wirklich ein Büro. Ein grosses, komfortables, wo ich da all meine Sachen habe.
Du jetzt von daheim oder von der Firma?
Von daheim. Und das war für mich super gewesen. Können. Und ohne das ganze busy Wetter mit irgendwo hin und her sich bewegen. Also für mich persönlich ist der Lockdown ist gut gewesen.
Ist komischerweise okay treffe ich auf ganz viele Leute. Das mag vielleicht mit der Bubble zu tun haben, wo ich mich drin bewege. Mit meinen Bekannten, also viele, die sagen, ich habe es eigentlich noch fast genossen, den Lockdown.
Ja.
Natürlich haben alle immer gewusst, dass es nicht gut ist, weder für die Wirtschaft noch für alles Mögliche, noch Gesundheitspolitik, alles Mögliche. Aber dass doch einzelne Leute gefunden haben, oder mehrere Leute, die ich kenne. Es war eigentlich noch gut gewesen, einmal daheim zu sein, mehr lesen, mehr Netflix schauen und auch arbeiten. Als Homeoffice.
Ich würde es, ja, also, ich meine, das sind so die Nettigkeiten, aber ich würde es anders ausdrücken. Es hat eine bestimmte Verwesentlichung gegeben. Also die ganzen Ablenkungen, schon mal mit irgendwelchen mehr oder minder relevanten Veranstaltungen und so, es ist einfach mal alles weggefallen. Und das, was du hast lösen müssen, das sind wie eine Art die wichtigen Sachen gewesen. Also ich musste im Geschäft irgendwie schauen, wie können wir miteinander arbeiten, jetzt in dem virtuellen Raum, wie können wir mit unseren Kunden arbeiten im virtuellen Raum. Da haben wir auch Methoden erfunden und so. Das war wirklich noch witzig gewesen. Und auf der so politischen Ebene hat es doch so zu einer Verwesentlichung geführt. Eben all das bisschen Wetter und da noch schnell hin und dort noch schnell eine Sitzung und da noch schnell irgendwie an die Mitgliederversammlung rennen und so. Das ist alles weggefallen. Und das ist natürlich also jetzt für mich persönlich eine enorme Entlastung gewesen. Und tatsächlich mehr Zeit, um auch anstatt sich im busy Wetter irgendwie verlieren, auch ein bisschen nachzudenken. Allerdings muss man schon auch noch sagen, also ich war sehr absorbiert. Also du hast vorher die Immobilienpolitik angesprochen. Ich war natürlich 3 Monate Tag und Nacht dran an dem Mieterlass. Also wirklich Tag und Nacht. Ich habe noch nie im Leben so viel, und ich komme viele Mails über, also von Menschen, ich habe noch nie so viele Mails auf einmal bekommen. Ich war 2500
und die haben also du hast Freund und Finder gemacht in dieser Zeit?
Nein, das sind alles Mails im Sinne von Hilfe, Frau Badran, ich muss mich an Sie wenden, meine Situation ist so und so. Und das sind viele Selbstständige gewesen, KMU, aus der Eventbranche, aus Kulturbranche, aus allen möglichen Branchen, bis hin zur Schwimmlehrerin, die muss Wasserslots mieten, habe ich zum Beispiel gelernt.
Wasserslots.
Und die Miete musste zahlen, ein halbes Jahr im Voraus, aber das Kursgeld. In einem Schwimmbad. Ja, die werden nicht mehr angestellt von Schwimmbädern. Die mieten Wasserslots irgendwie Mittag, Nachmittag von 2 bis 4 für den Kinderkurs und Donnerstagabend für die, die noch mal ihren Schwimmstil verbessern wollen. Und so. Die Miete hat sie geschuldet, aber ihre Kurse hat sie müssen das Kursgeld zurückgeben. Und das ist alleinerziehende Mutter von pubertierenden Zwillingen. Und
was hast du jetzt für sie konkret können machen?
Also erstens mal den Mieterlass und das Zweite war, ich habe einen riesigen Druck gemacht halt in Bern, dass die indirekt betroffenen Selbstständigen mit allen Methoden Druck gemacht. Also das ist...
mit Erfolg?
Ja, auch dass die Inhaber und Inhaber ähnliche eine Entschädigung bekommen haben, ist also auch unter anderem auf meinen Druck zurückzuführen.
Wie steht es denn mit deiner eigenen Firma? Die heisst Zeigs. Und ihr macht User-Centered Design.
Ja, in etwa.
Sag mir doch mal, was das genau ist. Aber ihr seid sicher, ihr seid ein digitalisiertes Unternehmen und ein Unternehmen in der Digitalisierungsbranche auch, oder? Mhm. Ist das dann für euch fast auch ein bisschen entgegengekommen, jetzt, die Entwicklung? Oder habt ihr ebenso darunter gelitten wie andere KMUs auch?
Bei uns kommen die Sachen in der Regel, also in der IT-Branche, kommen die zeitverzögert. Also wir arbeiten auf Projektebene, wir werden beauftragt, sehr oft von Konzernen, von grossen Firmen. Wir machen alles, was komplex ist, je komplizierter, je komplexer, je grösser, desto mehr. Also wir machen nicht irgendwie für das kleine KMU, die kleinen Webseiten und so, aber wir machen grosse, komplexe Anwendungen oder Websites oder interne Software oder solche Sachen.
Da sind dann die Aufträge ein bisschen
weg. Und dann kommen wir, nein, also hast ja immer eine Vorlaufzeit, das geht ja nicht. Ich hätte gerne morgen eine Einheit, Applikation, sondern die Vorlaufzeiten. Aber man merkt schon, dass jetzt die Nachfrage zurück ist. Also jetzt werden Konzerne ihre Sparpaket irgendwie schnüren und dann wird die IT geht dort meistens dort so, Digitalisierung und Chancen, bla bla. Eben,
das würde man
das
denken.
Geht als erstes aus. Echt Unsinn.
Das würde man denken, echt dass Unsinn. Die irgendwie profitieren, aber ist offenbar nicht
Nein.
so.
Nein.
Dann, sind ja, dann bist du als Politikerin auch noch insofern betroffen gewesen, als ja deine Partei zusammen, oder nicht zusammen, gleich, wie eine andere grosse Partei nach einer neuen Führung gesucht hat. also sowohl die SP als auch die SVP suchen eine neue Führung und irgendwie ist mir nie ganz klar gewesen, warum das dann so ein bisschen wie verschoben worden ist, der Entscheid wegen Corona.
Ja, weil wir einen Parteitag haben und an diesem Parteitag kommen etwa 1500 Leute. Und 1500 sind Veranstaltungen, die sind schlicht und ergreifend verboten gewesen. Und das virtuell machen... eine Präsidiumswahl, jetzt einfach nicht alltag stattfindet, das war völliger Konsens, gewesen, dass man das nicht will. Mhm. Wir haben auch ältere Genossen, die jetzt vielleicht nicht, und Genossinnen, die jetzt vielleicht nicht so prädestiniert sind dafür. Und am Parteitag gibt es auch immer, das ist immer zweitägig. Ja, ja. Also, das ist auch so wirklich, da gibt's auch ein Fest, das ist total wichtig. Also, die Parteitage ist anders als eine Delegiertenversammlung. Ist ein richtiger Parteitag, der hat bei uns einen höheren Stellenwert und den machst du nicht einfach virtuell.
Und so einen Parteitag, der werden nicht, aber es sind auch Delegierte, die ja dann dort sind, oder?
Ja, aber das sind andere, die am Parteitag kommen, wie die Delegierten. Eben darum sind es auch so wahnsinnig viele.
Und seltsam war es jetzt einfach, dass die zwei grossen Parteien gerade beide ein bisschen führungslos waren und fast zur gleichen Zeit die alten Parteipräsidenten, also bei euch der Löwra und bei den anderen der Rösti, gesagt haben, sie mögen nicht mehr oder sie wollen nicht mehr. Und dann hat es ja ein Auswahlverfahren gegeben bei euch auch. Und das grosse Zauberwort ist jetzt ja Co-Präsidium.
Mhm.
Und es haben sich zwei Co-Präsidien ja kandidiert. Das eine hat jetzt aufgegeben und jetzt... übrig geblieben sind noch Cedric Bermuth und Matthias Meyer. Und dann zwischendurch hat es aber mal einen Artikel gegeben auf Watson, wo ich gesehen habe, dass der sehr viel geteilt worden ist, wo gefordert hat, jetzt müsste ich eigentlich Jacqueline Badran annehmen.
Ja.
Eine, die die Partei zusammenhaltet, eine, die vielleicht ein bisschen die Alten kennt, aber die Jungen auch, eine, die von den Frauen akzeptiert ist. Und du hast gesagt, nein.
Ja.
Ist doch ein bisschen schade.
Ja, das finden viele. Einfach ich nicht.
Warum? Sag warum.
Weil
wegen der Firma. Das würde ich verstehen.
Ja, sorry. Parteipräsidentin ist Berufspolitikerin. Und das bin ich nicht. Und das will ich nicht sein. Ich muss jetzt schon den Handstand machen. Und auch, ich kandidiere ja für das Vizepräsidium. Und ich werde sehr, also nicht, oder ich bin die dann macht und nicht die, die da rumschnurrt. Und dann werde ich auch etwas machen. Und dann muss ich eh schon den Kopfstand machen, dass ich das zeitlich irgendwie hinkriege. Alles unter einen Hut. Das langt mir eigentlich. Abgesehen davon, ich bin wirklich ein bisschen ein Röstigrabenkind. Ich kann nicht wahnsinnig gut Französisch.
Ja, das
ich kenne die Weltschweiz wirklich irgendwie schlecht. Und das finde ich eine zwingende Eigenschaft von einem Parteipräsidentin, dass er da irgendwie
einen guten Zugang hat. Da hätte es aber ein anderes Tool gegeben, das jetzt aufgegeben hat, wo genau das gemacht hätte, nämlich ein Politiker aus
ja,
der Romandie, eine Politikerin aus der Deutschschweiz.
Ja, aber das ist, denke ich mir, also ich denke mir, für ein Co-Präsidium, da musst du schon gehen miteinander. Und da geht's, also ich hätte es nicht so ideal gefunden.
Aber wenn ein Co-Präsidium, dann würde man doch denken, eben gerade was du da sagst,
ja, Röstigraben. Da täuscht sich der Mann.
Das ist jetzt ein bisschen eine Ausflucht. Du bist so
Nein, ist überhaupt keine Ausflucht.
Aber was findest du generell, was ist ein Co-Präsidium etwas Gutes oder nicht? Ich finde, das Co-Präsidium bei einer Partei, egal wer es ist, es geht mir nicht um die beiden, die kandidieren, egal was es ist, das ist doch immer einfach ein bisschen Wischiwaschi.
Ja, das mag intuitiv so auf den ersten Blick
das findest du nämlich
so
ein bisschen, oder?
Es hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile. Es hat Vorteile.
Was sind Vorteile?
Ja, weil der Vorteil ist, ich meine, es ist natürlich ein bisschen eine Fiktion, dass du irgendwie die Verantwortung allein auf der Schulter hast. Ich meine, da tut man so und tut irgendwelche Galionsfiguren irgendwie anstellen. Und ich meine, im Rösti hat man auch die Verantwortung angedichtet für die Wahlschlappen. Hat ihn vorzeitig irgendwie dingselt und jetzt ist er, jetzt wären alle froh, er will weitermachen, mhm. oder? Also es ist, du bist einfach auch nicht allein verantwortlich für das Zeug und von dem her finde ich eine teilte Verantwortung verdammt ehrlich. Also wirklich eine Stufe ehrlicher.
Ja, aber gut, wieso ist das dann ehrlicher? Dann sagst du einfach zweinen, nachher sagen, ihr seid verantwortlich gewesen
nein,
für das
Waldebakel.
Nein,
nein. Aber, nein, sondern man tut nicht so, wie wenn es eine Person wäre. Ich meine, ich finde das gut, wenn du bist so unter Druck in der Politik, oder da kommen, kaum ist irgendwie etwas draussen, entscheidet vom Bundesrat, kommen die Journalisten schon 5 Sekunden nachher. Und was meinen sie dazu? Und Leute dir an und sagen, könnte ich da vielleicht bitte noch den Entscheid lesen und mir noch 7 Sekunden Gedanken machen, bevor ich jetzt irgendetwas in ein Mikrofon reinpumpe?
Gut, die beiden müssen jetzt einfach sagen, ich muss zuerst am anderen noch anrufen und erfahren, was er oder sie meint.
Ich, und so führe ich auch zum Beispiel mein Unternehmen. Und das mache ich auch in der Politik. Ich meine, ich wirke als Entscheidungsstark und so. Das bin ich auch, das ist alles okay. Aber es gibt viele Sachen, die ich double-checken. Da tue ich einfach noch mal einen Moment einschnaufen, ausschnaufen und sagen, oh, und mit dieser und dieser Person. Mhm. Und dort wähle ich sehr aus nach Kompetenzen. Also es ist nicht einfach eine Person qua Amt oder qua, das ist jetzt so quasi mein Stellvertreter, CEO oder so, sondern je nachdem, wer welche Kompetenz hat, gehe ich an und sage, du, ich habe mir das überlegt, was meinst du?
Völlig einverstanden, ja, aber was ist
Double-Check
das?
Das ist
kein Argument gegen für ein Corporate-Präsidium?
Ja, aber die gehen halt gut und wenn man eine Verjüngung will und das wollen wir, und das sind halt die sich zur Verfügung stellen und die haben kleine Kinder und die wollen, können ihre Familie leben und nicht einfach Papa Valeri à la Porte und irgendwie, du bist dann einfach die grosse Abwesende, egal ob als Mutter.
Es wollen viele Leute ihre Familie leben und müssen aber einen Job ausfüllen, oder?
Ja, aber vielfach ist es auch so, dass die dann wirklich abwesend sind. Wenn du so einen Job hast, der so intensiv ist und so kannst du ihn einfach besser teilen und kannst auch mal sagen, hey, sorry, ich stehe jetzt nicht 24 Stunden zur Verfügung, sondern jetzt übernimmst du mal ein bisschen und du. Ich finde, das mega gut nachvollziehen. Und ich finde es auch richtig so. Und wir müssen uns mal ein bisschen an das gewöhnen, weil eigentlich, finde ich, müsste das in der Privatwirtschaft auch viel mehr eigentlich so sein. Es geht ja eigentlich nicht, dass... wenn du irgendwo Führungspersönlichkeit bist, dann musst du einfach quasi die Familie auch mehr oder minder im Stich lassen und kannst dann deine Verantwortung nicht nehmen.
Kann aber auch ein bisschen delegieren, oder?
Ja, Blödsinn, das sind Sprüche.
Nein, das finde ich jetzt
ja, aber nicht. Du kannst in der Politik
du
nicht...
Du delegierst doch auch.
Hey, hör doch auf, Quatsch. Das sind so Sprüche, das sind so... Ach Gott, jetzt gibt die Führungsperson, die wir delegieren
können. Ja, natürlich, klar.
Du kannst in der Politik kannst du nicht einfach irgendwie sagen, wenn dir irgendwie ein Johnny einer vor das Mikrofon hat, musst du irgendwie sofort können irgendwie dir überlegen.
Also,
und du musst
aber
können Stellung
Argument
nehmen.
Für,
du kannst nicht delegieren, sag du mal. Ja, hey, Mediensprecher,
aber
red du.
Jetzt bringst du gerade Argument gegen ein Führungsduo. Weil genau das können die jetzt nicht machen.
Doch, genau das könnt ihr machen. Genau das, weil die, oder? Die beiden, schau, ich kenne jetzt die schon, wie viel?
Es geht mir
über 10 Jahre.
Es geht mir nicht um die zwei Personen. Es
ist entscheidend. Ich glaube, Priska und Matthias hätten das schwieriger gehabt und hätten müssen zuerst beim anderen double-checken. Und zwar immer und müssen. Was meinst du dazu? Ich würde jetzt gerne so und so. Aber Matthias und Cedric, die kennen sich, seitdem sie Teenies sind und haben zusammen die Users aufgebaut und zusammen wirklich
das
lange Wege
geschickt.
Die müssen sich nicht mehr absprechen. Die müssen sich nicht mehr absprechen. Doch, das hat genau mit dem zu tun. Hört auf, babbeln, von aussen.
Es gibt Bärchen, die zusammen sagen, sie müssen nicht mehr miteinander diskutieren, weil sie kennen sich so gut. Und irgendwann macht es Ratsch.
Ich zum Beispiel. Ja, bei mir macht es nicht Ratsch.
Ja, gut. Aber es ist auch schon anders gelaufen in deinem Leben, oder?
Nein. Ratsch macht es bei mir nicht.
Ja, gut. Du machst Ratsch. Es macht es nicht. Du machst es. Wenn jemand Ratsch macht, bist du. Gut, dann freuen wir uns auf die neue Führung. Du bist ja dort Vizepräsidentin.
Ja.
Was machst du dann dort?
Ja, ich werde gewisse Dossiers übernehmen und gewisse Sachen vorantreiben. Und zwar so ein bisschen unsere Kommunikation, unsere Medien. Das muss man alles ein bisschen auf neue Beine stellen. Und ja, das will ich machen und ein paar politische Dossiers, also die Immobilienpolitik.
Das ist jetzt aber so ähnlich wischiwaschi gewesen, wie du mir vorgeworfen hast.
Ja, was will ich in zwei Sekunden irgendwie sagen, was will ich machen? Das
etwas Konkretes hättest du können sagen. Du hast so viele konkrete politische Issues, die du immer hast.
Ja, aber
das
könnten wir eine Stunde lang über das schwätzen.
Ich habe das Gefühl, du hast einfach gesagt, okay, ich mache jetzt Vizepräsidium, damit das aufhört, die mich eigentlich als Präsidentin wollen.
Hast du gedacht, man fälle Entscheid auf dieser Ebene?
Ja.
Nein! Bist du irr?
Vermutlich, ja.
Bist du irr? Das sind gewichtige Lebensentscheide.
Ja, genau.
Nein, das war ein längerer Prozess. Oder? Und irgendwie, ich habe nie ein Böstchen, weil ich ein Böstchen will. Noch nie. Also, ich bin Nationalrätin geworden, weil ich gefunden habe, man müsse in Bern Immobilienpolitik aufbauen, weil es das Immobilien- und Bodenpolitik, weil es das einfach nicht gegeben hat. Und ich immer müssen als Gemeinderätin da in Bern umeinander guseln und zum Beispiel die Lex Koller von der Abschaffung retten, das habe ich ja als Gemeinderätin gemacht und da habe ich gefunden, das. Also have a mission to accomplish. Und das Gleiche ist mit dem Vizepräsidium. Ich will das Amt nur, weil es mir Möglichkeiten macht, Sachen, die ich will, vorantreiben und schon lange will vorantreiben, das Böstchen relativ ein gutes Gefäß ist, um das zu tun.
Mhm. Eben. Du bist eine Kämpferin, mit den Beispielen, die wir vorher davon geredet haben, die du jetzt gerade erwähnt hast und so. Und du bist auch eine, die keine Hemmungen hat zum Auftreten. Und du kannst auch mal ein klares Wort reden, und zwar egal, wer es ist. Das finde ich ja toll. Das würde ich ja prädestinieren als Präsidentin von so einer Partei. Aber das haben wir jetzt geredet. Aber du bist eben auch noch eine, die ja zum Teil respektiert wird von den politischen Gegnern. Sie sind zwar nicht einverstanden mit dir und sie haben sogar auch ein bisschen Angst vor dir, was ja eigentlich gut ist, oder? doch, du verbreitest Angst und Schrecken bei denen, was ich ja toll finde. Das wäre aber jetzt, das ist ja etwas, wo wahrscheinlich im parlamentarischen Betrieb oder in der Politik eben zum Teil auch positive Ergebnisse geben kann, dass du dann eben anders kannst politisieren. Das heisst, du kannst direkt an Leute herangehen, sagen wir jetzt mal, die in einem Amt sind, nicht einmal in deiner Partei, mit deiner Art und sagen, los mal, können wir da nicht das Problem lösen. Das ist ja, glaube ich, etwas, was du auch machst, oder?
Du hast ja, das ist so.
Ja, ich weiss. Du hast ja einmal gesagt, es sei eigentlich die Arbeit in den Kommissionen findet eigentlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt, obwohl dort mehr kann erreicht werden zum Teil als mit einer Blabla-Rede im Parlament, oder?
Ja, also im Parlament erreicht man eigentlich gar nichts. Und vielfach ist Politik auch nicht das Ergebnis von irgendwelchen Vorstösschen.
Ja, das ist wirklich, was meine ich mit dem?
Das ist wirklich eine Fiktion, die weit verbreitet ist, auch bei den Journalisten, die das nicht da schauen, wie die Wege wirklich gehen, um etwas real zu verändern oder verbessern. Ja, also es ist sicher so, dass ich das Glück habe, dass ich nur teilweise ein Absenderproblem habe, ein Links. Weil ich bin halt auch noch HSGlerin und das ist für viele
Unternehmerin.
Ich bin wirklich real Unternehmerin.
Biologin?
Ja, und das, also da, sagen wir so, die Leute hören wie eine Art anders an. Also ich kann es gleich sagen, jemand anders kann es tief gleich sagen wie ich, aber es wirkt bei den anderen wegen diesen Eigenschaften wie kommt
es
anders
rüber. Es sind aber nicht nur die Eigenschaften, du sagst es einfach direkt. Und es ist egal, wer vor dir ist, du sagst das auch mächtigen Leuten gegenüber, jetzt in Anführungszeichen mächtigen Leuten.
Ja, ja.
Du hast auch ein ganz eigenes Verhältnis zum Christoph Blocher, oder? Wie sagst du ihm du?
Stöfeli.
Genau,
das hat noch nie reklamiert.
Eben, du bist also eine von den wenigen, die Christoph Blocher als Stöfeli sagen. Und nur schon das würde ich prädestinieren als SP-Präsidentin.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist auch so ein Mythos mit dem direkt oder so. Ich meine, Menschen sehen nicht, wie viel vorausgeht. Also, oder ich mache mir meistens, bevor ich irgendetwas sage oder bevor ich irgendeine Position entwickelt habe, das ist tatsächlich eine Entwicklung, mache ich mir einen Kopf über Jahre, also wirklich über Jahre. Und erst dann kann man eigentlich auch dann so klar und deutlich reden. Und zum Beispiel, da gibt es also zig Politik verhältert jetzt Gesundheitspolitik, da wirst du mich nie hören, sogenannt Tacheles reden. Sondern ja. Dort würde ich sagen, ich vermute mal, ich nehme mal an.
Du hast das auch mal letztens gesagt, in einer Debatte, wo du selber gesagt hast, du kommst dort nicht raus und du willst ja. nichts sagen.
Ja.
Hört man selten.
Das ist aber so und das hört man mir viel, aber alle haben irgendwie das Gefühl, die ist so direkt, die weiss es und so und die sagt es dann auch so und das ist, das findet ja viel ganz toll und so und ich denke dann immer, also weißt du wirst sehr oft in der Politik auch von Zweifeln begleitet, das gehört dazu, das musst du auch aushalten. Es ist nicht immer so super klar.
Hat aber viele Leute, die das nicht kennen, glaubt dann, oder? Es muss dir ja selber bewusst werden, dass du Zweifel hast. Und dass du vielleicht auch mal etwas könntest ändern, dass du mal eine Meinung könntest ändern oder etwas revidieren.
Ja.
Oder sagen, was ich hier gemacht habe, war nicht gut gewesen.
Ja. Also. Ja, oder es ist, man muss ja nicht mal unbedingt so selbstzerknirscherisch sein, im Sinne von sagen, nein, das, was ich da gemacht habe, war nicht gut gewesen, sondern die Position so hat sich bei mir geändert, weil es sind einfach noch Fakten oder Lebenserfahrungen dazugekommen, wo das Ganze ein bisschen relativieren. Also ich habe das zum Beispiel so mit Law and Order ein bisschen durchgemacht. Wenn dann die dritte Person aus dem Bekanntenkreis zusammengeschlagen worden und ausgeraubt worden ist und ein Schädelhirntrauma davon getragen hat mit schwerwiegenden Folgen, dann findest du dann auch, ich will können rumlaufen. Ohne Angst in unserer Welt. Und, jetzt, oder? Und dann siehst du die ganze Law and Order und auch zum Beispiel Überwachung im öffentlichen Raum sehe ich heute komplett anders als noch vor 30 Jahren.
Ja, da hat sich dein Polizspider ein bisschen geändert. Du hast ja beide Spider hast du drauf auf deiner Homepage.
Yeah.
Eine, glaube ich, in den 90er und eine dann ein bisschen später. Und so. Da sieht man kleine deine Kernkompetenzen sind immer noch die gleichen, aber die Meinung hat sich ein bisschen
ich sage ja nochmal, sie entwickelt sich und das ist auch gut so. Und es wäre schlimm, wenn das nicht könnte zugelassen werden.
Gut, du hast ja natürlich auch keinen geradlinigen Lebensweg gehabt. Das ist ja unglaublich, was du alles gemacht hast. Du hast vorher kurz gesagt, eben Reitlehrerin bist du, dann bist du Bridge-Spielerin. Du bist Bridge-Lehrerin gewesen.
Ja. Wie
stellt man sich den Alltag von einer Bridge-Lehrerin vor? Echt? Jacqueline, das musst du mir jetzt mal erklären.
Ja, du musst vielleicht an den Hintergrund von all diesen Sachen sehen. Irgendwie, ich habe zwei Studien und beide zu 100% selber finanziert. Ohne Stipendien und ohne Papa kann zahlen. Und,
wirklich alles selber finanziert?
Ja, 100%. Und ich meine, im Biostudium habe ich noch irgendwie für 10.50 Franken im Kino Billett abgerissen. Und dann konnte ich mich upgraden als Operatrice an der ETH Filmstelle und habe dann irgendwie dort dann 80 Franken auf die Stunde bekommen.
Wow.
Was ja schon wow, oder? Hast also weniger müssen arbeiten für gleich viel Geld. Und im zweiten Studium habe ich dann, irgendwann in meinem ersten Jahr, irgendwann noch mal auf der Bridge spielen, bin dann recht schnell gut geworden.
Kann ich mir vorstellen. Das ist ja ein Mannschaftsspiel eigentlich,
ja,
oder? Zwei gegen zwei, oder?
Ja.
Ist das, glaube ich, mit französischen Karten.
Ja.
Also, das ist, mehr weiß ich nicht.
Es ist einfach so, es gibt mehr Bücher über Bridge als über Schach.
Musst du auch ein bisschen bluffen wie beim Pokern? Also kannst du die Leute auch ein bisschen einschüchtern? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, die Leute hier gegen dich müssen spielen. Jetzt rein vom psychologischen,
sagen wir mal so,
Effekt. Weißt, von
es gibt einen psychologischen, Effekt, dass sie einer dazu neigen, wenn sie keinen Scheiss haben und Respekt, Fehler zu machen.
Aha.
So. Aber so dreilegen à la Poker, das geht nicht im Bridge.
Wer hat dann Unterricht genommen?
Ganz verschiedene Leute. Also,
aber ist das Einzelunterricht?
In der Regel, sind es vielfach Pensionierte, die sich noch irgendwie ein Hobby suchen und etwas, wo das Hirn ein bisschen fit hält und so. Und es macht eigentlich noch Spass mit den Old Ladies. So ein bisschen. Und dann tust du denen das erklären und dann tust du real spielen und dann laufst du immer rundum und sagst, jetzt musst du das sagen und das lizitieren. Also musst du ja wie eine Art Beutersystem für die, die Jassen kennen und einen Beuter. Und dann muss ich ihnen sagen, welche Karten jetzt müssen spielen und warum. Also,
das
macht eigentlich mega Spass.
Hast du Casino gespielt?
Ist das nein. Also, da gibt's, das ist eine seriöse Sache. Da gibt's,
in
der ganzen Welt gibt es Bridge Club und es gibt Olympiaden, es gibt Weltmeisterschaften, aha, Europameisterschaften, Schweizermeisterschaften.
Hast du denen teilgenommen?
Ja. Ich bin mehrfache Schweizer Meisterin und
langjährige
Nazi-A-Spielerin. Das muss auch niemand wissen.
Mal, Jacqueline Badra, mehrfache Schweizer Meisterin im Bridge-Spiel.
Ja.
Hey, also unglaublich. Dann bist du noch Skilehrerin gewesen,
einmal. Und Basketball auch im Fall.
Auch noch? Ja. Basketball, genau. Skilehrerin, ist das der, wo du in die Lawine gekommen bist?
Nein, da bin ich nicht als Skilehrerin unterwegs, da bin ich privat unterwegs.
Und du bist voll verschüttet worden. Und niemand wäre wahrscheinlich dort wieder vorgekommen aus eigener Kraft, aber du hast es geschafft. Wie ist das? Bist du da gerade bewusst worden, dass das was passiert ist, oder?
Ja, das ist noch lustig. Das hat ganz viel mit dem Basketball zu tun. Weil als ich Basketball gespielt habe, hat es vor mir immer so die Karate-Do-Menschen gehabt. Und dann, dort, wo ich einmal trainiert habe, hat es so grosse Glasfronten. Und bevor wir gekommen sind, hast du einmal noch diesen Karate-Do-Menschen noch so ein bisschen zugeschaut, wie die da sich dann auch verabschieden, so rituell. Und ich habe das immer mega faszinierend gefunden, wie man so mit einer Hand so Bricks durchschlagen und so. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen befremdlich, weil das komische Rituelle so mich ein bisschen befremdet hat, aber fasziniert. Aber irgendwie habe ich irgendwie gedacht, wow, es ist schon noch cool, wenn man kann so. Und als ich unter der Lawine war, ist es ja zuerst so gewesen, dass, also zuerst habe ich irgendwie mitbekommen, dass ich unter die Lawine jetzt komme. Also ich habe es gehört knallen, sehe die Lawine, wie sie kommt, also der Abriss, Gumpen von der Seite in die Falllinie rein mit den Ski und habe so einen Perestroika-Schwung, so sagen wir dem. Also gerade runter und mit einer grossen Kurve raus. Genau das habe ich brav gemacht. Und dann habe ich gesehen, jetzt bin ich gerade draussen aus der Lawine, jetzt dann gerade draussen, also dort, wo es fließt, gegen dem, wo fest ist. Und dann, brav, hat es mich umgestellt.
Und mit der Lawine bist du eigentlich gefahren?
Oder? Genau, auf der Lawine und dann eben so der Perestroika-Schwung, Falllinie und dann grosse Kurve raus und dann die Kurve wahrscheinlich ein bisschen zu eng genommen und dann hat es mich so runter gerissen und dann ist es einfach über mich rübergekommen. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr geschnauft, weil ich gewusst habe, irgendwie versticken, oder da drückt sich einfach der Schnee ins Maul rein. Und dann habe ich einfach irgendwie auf den Ding gebissen und
das
nicht mehr
bewusst,
geschnauft,
bewusst gemacht.
Und so, wie es die so runterdrückt, also versucht irgendwie unten aufzustrampen, so den Hundeschwung, den man ja auch in der Theorie, aber du hast das wie intuitiv gemacht. Und dann ist es still geworden und dann hat es angehalten. Und dann bin ich einfach einbetoniert. Ich konnte nicht den kleinen Finger bewegen.
Eben, das habe ich gehört sagen, das sei so. Das ist weh.
Einbetoniert. Also ich hatte das Glück, sonst wäre ich nicht rausgekommen. Weil es ein kleines Lichtkegel gegeben hat, weil es sehr knolliger Schnee war, habe ich gewusst, wo oben ist.
Ah, eben.
Und dann bin ich dort drin und habe gemerkt, dann habe ich wieder angefangen zu schnaufen und so. Und aha, ich lebe noch. Und eben, ich konnte nichts bewegen. Und dann habe ich an die Karate-Do-Menschen gedacht. Dann habe ich gedacht, jetzt hast du genau eine Chance, um da rauszukommen. Und du darfst jetzt nicht wie wild umeinander fuchteln, weil sonst ist all deine Energie weg und so. Du musst jetzt machen wie die Karate-Menschen, wie ich es mir so ausgedacht habe. Ich weiss es nicht wirklich. Du musst jetzt alle Energie da in den Rücken konzentrieren, wo der Schnee ja wie drauf liegt. Und dann musst du aufdrücken. Und dann habe ich irgendwie gewartet, bis ich wieder gut schnaufen kann. Und dann habe ich wirklich etwa 3-4 Minuten mich konzentriert. Dann habe ich gemerkt, wie es so auf, aber wirklich physisch, so aufwandern, meinen Arm entlang, bis irgendwie das im Rücken so wie warm geworden ist. Und ich gewusst habe, jetzt. Und dann habe ich einfach aufgedrückt, was ich vorher keinen Millimeter konnte. Puh, der Schnee ist also wirklich weggeflogen. Also, wenn ich dort rauskomme, dank dem
Karate-Trick. Mit Karate hast du eine Lawine besiegt. Das ist unglaublich.
Ohne Witz, genau so war es. Und weißt du, was glaube ich? Ich glaube, das wäre allen. Also, ich glaube, der Überlebensinstinkt ist einfach intakt. Es ist ja so, dass du sehr wach bist in so einem Moment. Und ich glaube, man hat in so einem Moment von eigentlich der Todesangst, wo du aber keine Angst hast, weil du sehr wach bist, weil der Körper nicht zu, dass du abgelenkt wirst von Angst.
Aber könnte es nicht auch Panik geben?
Das glaube ich nicht.
Nicht?
Du
hast ja noch einen Flügerabsturz überlebt, wenn wir schon bei deinen Katastrophen sind. Ich meine, es ist ja unglaublich. Dir kann nichts mehr passieren, würde ich jetzt mal sagen. Du hast einen Flügerabsturz überlebt, im Flug von Berlin auf Zürich, wo irgendwie bei Bassersdorf oder Kloten oben noch, irgendwo ist der runter, in Waldien. im Winter. Fast leere Flügel gsi und du bist hinten dran gehockt mit deinem Partner hier. Und vorne dran hat es, glaube ich, eine Musikgruppe gehabt. Die sind tödlich verunglückt bei diesem Absturz.
Nicht alle aber.
Und du bist aber rausgekommen. Ihr seid rausgeklettert.
Ja, das ist das einzige Ding, das wir nicht so genau wissen. Also es hat irgendwie...
Oder rausgefallen, oder?
Nein. Es hat irgendwie... es hat angefangen zu schütteln irgendwann. Es hat mal Bumm gemacht, dann hat es angefangen zu schütteln. Und dann ist vor uns so, vielleicht ein, zwei Meter vor uns, so eine Stichflamme auf und es hat auch gebrannt. Und danach habe ich gedacht, obla, das ist jetzt. Das ist jetzt mein Tod. Den habe ich ja schon immer erwartet, weil ich ja immer geglaubt habe, ich werde ja nie 40. Und ich bin gerade 12 Tage vorher 40 geworden. Und wo ich dann eine Rede gehalten habe an meinem Geburtstag, wo ich gesagt habe, ja, das sei jetzt, wie wenn man mir ein zweites Leben geschenkt hätte. Und ich wüsste jetzt nicht genau, was ich mit den nächsten 40 Jahren anfange, weil ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt 40 werde. Und zuerst, als ich dann kam, im Flüger ist so eine Besserwisser-Attacke. Hast doch gewusst. Ich bin zwar 40 geworden, aber bis nicht lang. Also genau so physisch das gedacht. Und das ist jetzt mein Tod. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich explodiere ich und verbrenne nicht.
Eben, das hat's
also
ja
hoffentlich
nicht.
Geht's schnell.
Der Flieger hat nicht brennt, oder hat
er
nachher
doch,
brennt,
eben, er hat brennt. Wo wir noch in der Luft waren und uns geschüttelt hat.
Aber er hat schon in der Luft brennt.
Ja. Und dann nachher, ich habe keine Ahnung gehabt, wieso, aber es hat einfach brennt und geschüttelt. Und dann war völlig klar gewesen, jetzt stirbst du. Das ist nicht jetzt, wie ich es gewusst habe oder geahnt habe. Und eben hoffentlich explodiere ich. Und dann hat es aufgehört zu schütteln. Und dann war es ruhig. Dann habe ich gemerkt, ui, der Film nimmt ja völlig eine andere Regie, als ich jetzt gedacht habe. Ich lebe ja noch. Und dann sagt mein Geschäftspartner, schnall dich nicht ab, sonst fällst du. Und dann sage ich, du Trottel, sicher schnalle ich mich ab. Das Erste, was ich mache, und habe mich abgeschnallt und bin tatsächlich so runtergefallen, weil der Flieger ist so schief aufgekommen.
Ist er dann offen gewesen?
Jetzt warte doch, erzähl es ja. Und danach bin ich auf ihn raufgefallen und dann habe ich gedacht, ah, jetzt musst du musst ein Werkzeug suchen, um die Scheibe aufzutun.
Also du bist also im Flieger rein runtergefallen?
Ja, genau, so auf die Seite runtergefallen, auf ihn rauf. Und dann habe ich wie wild ein Werkzeug gesucht. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, aber da passen wir ja gar nicht durch die kleinen Scheiben. Irgendwie, da muss es wie etwas anderes geben. Und dann nachher, gegen Führer ist einfach, hat es gebremst und ist und dann drehe ich mich um. Und dann sehe ich so das abgebrochene Heck. Also es ist so ein bisschen wie Sesam, öffne dich. Und im Film wäre jetzt so die Musik mit den gleissenden...
Es tönt auch wie ein Film jetzt.
Ja, genau. Und ich habe was ich noch gesehen habe, ist der verschneite Waldboden mit so noch diesen Blättchen, die rausschauen und Würzeln, die rausschauen. Also der Novemberboden. Und also der Rahmen von denen, wo das Metall noch so rein schaut, der Rahmen von dem geöffneten, also von dem abgebrochenen Heck. Und von dem Moment an weiss ich nichts mehr und keiner von den Überlebenden weiss noch irgendetwas. Das Nächste, was ich gesehen habe, ist, wie ich auf dem Waldboden renne. Also ob ich dort musste, über Zeug überklettern, ob ich irgendwie gekrochen bin, ob ich runtergumpen irgendwo. Keine Ahnung mehr.
Hauptsache weg.
Irgendwie, das ist eben genau das. Das ist auch meine Erfahrung aus dieser Lawine. Du entwickelst Kräfte und du bist fokussiert auf den, jetzt in dem Fall, auf die Flucht. Du kommst, wie alles andere ist unterdrückt. Ja. Also, was auch eine negative Seite, wenn jetzt irgendjemand geschrien hat, Hilfe, Hilfe, ich hätte es nicht gehört.
Mhm. Aber ihr seid dann nachher weg von dieser Unfallstelle. Und ihr seid, glaube ich, in einer Beiz nachher rein, oder? Das hat ein Dörfli gehabt und ihr seid als Überlebende von einem Flugzeugabsturz in die Beiz rein. Und du hast dort, du hast mir das ja schon mal erzählt, du hast dort den Kaffee fertig bestellt, oder was? Irgendetwas so, was du sonst nie trinkst.
Ja, also so einfach ist es nicht. Zuerst waren wir auf einer Wiese, eine halbe Stunde rumgelaufen, sind die Rettungskräfte gekommen und die haben irgendwie gemeint, es habe 80 Leute im Flieger gehabt, es hat viel weniger gehabt. Die haben immer nur noch Überlebenden gesucht und die halt so rumgestanden sind wie wir, die haben es wie ein bisschen ignoriert. Und dann nach einer halben Stunde, nachdem ich eine Stewardess, die überlebt hat, meinen Mantel gegeben habe, noch nicht angehabt habe, bin ich dort schon am Frühjahr gsi. Mein Geschäftspartner war im weissen Hemmli dort. Es war irgendwie minus, weiss nicht wie viel Grad. Und dann haben wir irgendwann gefunden, jetzt langt es. Und hat eben der Krankenwagen sehr spät gekommen. Und die haben dann die Schwerverletzten genommen. Und dann bin ich zu so einem Polizist, der dort tonnenweise war, und gesagt, jetzt fahren Sie dem Krankenauto noch, wir wollen jetzt da führen. Ja, weiss nicht, ob das geht. So ein Walkie-Talkie-Karri, was meinst du? Und danach hat er gesagt, ja, so gut. Und dann reden wir nur da führen und kehren und dann können sie gerade im Krankenauto nach.
Also
und
du
dann
hast eigentlich dort das Kommando übernommen, ja, oder? Du bist sagen zwar Opfer vom Flugzeugabsturz, bist rausgekommen, Jacqueline Badran, und hat mal das Kommando von der Rettung übernommen.
Und was ja auch noch vorher ist, irgendwie sind zwei Zivilisten vorbeigekommen.
Da wäre jetzt das Co-Präsidium nicht so gut gewesen in dem Fall, oder?
Und auf Anfang sind wir dann dort führen und dann sind wir dann dort bei dieser Beiz, was es übrigens leider nicht mehr gibt, bei dieser Beiz sind wir dann ausgestiegen und dort hat es so ein Nest gehabt und ganz viele Ärzte und so einen Versorgungswagen. Und dann hat er gesagt, der Arzt sagt, dann gehen Sie da in den Wagen rein. Und dann sehe ich gerade, wie Leute mit Verbrennungen so durchlaufen. Und dann sage ich, nein, nehmen Sie die Schwerverletzten zuerst. Und dann sieht er auch die Schwerverletzten. Und dann sagt er, ja, ist gut, dann gehen Sie da auf die Seite. Und dann haben wir gefunden, dann gehen wir halt in Spunten rein. Und dann haben wir dort halt am Stammtisch, neben dem Stammtisch gesessen und dann habe ich jetzt gefunden, jetzt nach dem Lawinenunglück bin ich eben ein Zwetschgelutz trinken. Aha. Dann habe ich gefunden, jetzt ist der Moment für einen Zwetschgelutz.
Also es ist unglaublich, Jacqueline, ehrlich, wer so, als, so überlebt hat, das irgendwie, das imprägniert einem für alles, oder? Und ich meine, ich finde jetzt jemand wie du, wo all die politischen Erfolge hat und so viele politische Gegner schon hast können zermürben und all deine politischen Erfolg, geschäftlichen Erfolg, Flugzeugabsturz, Lawinenniedergang, alles übrigens. So jemand hat das Recht, am Schluss ein Elektrobike zu fahren, finde ich.
Okay.
Jacqueline, vielen Dank, dass du mit mir.
Das beruhigt mich jetzt ungemein. Giacomo approved E-Bike fahren. Genau, danke. Genau.
Vor allem nach so einem Leben. Aber weiter so, gell? Also nicht weiter so mit den Katastrophen, aber mit deinen politischen Initiativen. Und überhaupt, Jacqueline, danke fürs Gespräch.
Tschüss.
Jacob Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.